Wir kommen zu Jakobus Kapitel 3, Vers 13. Letzte Woche haben wir über die Macht der Worte gesprochen, die gefährliche Macht der Worte, aber auch über die heilende, stärkende, mutmachende Kraft der Worte. Und dann geht Jakobus hier wieder auf das Thema Weisheit. Und er vertieft noch eine kleine Sache. Und Weisheit ist irgendwie das Hauptthema in dem ganzen Brief. Vers 13. Wer von euch ist weise und klug, der soll es durch seinen guten Lebenswandel zeigen und in weiser Bescheidenheit handeln. Es könnte aber auch sein, dass ihr bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen tragt. Dann sollt ihr nicht mit eurer Weisheit prahlen und damit die Wahrheit verfälschen. Soll eine Weisheit kommen nicht von Gott, sie ist weltlich und menschlich und von dämonischer Natur. Denn wo Neid und Streitsucht herrschen, da gibt es Unzufriede und alle Arten von bösen Taten. Anders aber ist die Weisheit, die von Gott kommt. Sie ist zuerst einmal rein, dann ist sie friedlich, gütig und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist auch voller Barmherzigkeit und bringt gute Früchte hervor. Und sie ist unparteiisch und aufrichtig. Die Frucht aber, die aus der Gerechtigkeit hervorgeht, wird in Frieden gesät. Sie kommt denen zugute, die Frieden stiften. Lass uns noch miteinander beten. Unser Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir wollen jetzt über diesen Text nachdenken, über die Weisheit, die von dir kommt. Wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit dieser Weisheit, dass du uns die gute und richtige Einsichten schenkst, die wir in unserem ganz persönlichen Leben, in unserem Glauben brauchen. Amen. In Brasilien, in unseren Gemeinden, war das immer so, dass die Gemeinden an unterschiedlichen Sonntagen immer Erntedankfeste gefeiert haben. Und das waren immer besondere Gottesdienste. Wenn eine Gemeinde Erntedankfest gefeiert hat, dann kamen viele Leute aus anderen Gemeinden aus der Region und haben gemeinsam gefeiert. Und der Tagesablauf war normalerweise so: Gottesdienst, gutes Essen, Gottesdienst, Kaffee und Kuchen. Einige kamen wegen den Gottesdiensten und andere wegen Kaffee und Kuchen und Essen. Für alle war irgendwas da. Und bei solchen Gottesdiensten, die waren immer lang. Mindestens das war mein Eindruck als Kind. Die waren sehr lang und viele Liedvorträge und lange Predigten und Zeugnisse und Menschen, die was erzählt haben. Es war schön, aber es war lang. Und es gab einen Tag, es war besonders heiß und besonders lang. Der Nachmittagsgottesdienst, nach dem Essen, Churrasco haben wir gegessen. Und nach dem Essen kommt schon die Müdigkeit und es wurde viel geredet, viel gesungen in dem Gottesdienst und einige konnten nicht auf die Uhr gucken und haben weiter geredet und weiter geredet. 1,5 Stunden sind vergangen und der Hauptprediger war noch gar nicht dran. Und alle dachten, oh Mann. Und normalerweise wurden Redner eingeladen, die aus irgendeiner anderen Gemeinde kamen und von weit weg, um besondere Predigten zu halten. Und die waren dann natürlich ziemlich lang. Und dann nach 1,5 Stunden, dann kam der Prediger nach vorne. Alle haben geschwitzt, die Ventilatoren liefen auf Hochtour. Und alle dachten noch, okay, er kam von weit weg, der muss jetzt auf einmal seinen Job machen, ne? Und dann erstaunlicherweise hat er nur 5 Minuten gepredigt, eine kleine Andacht gemacht. Und als er Amen gesagt hat, waren alle erleichtert.
Nach dem Gottesdienst habe ich gehört, einige, die gesprochen, miteinander gesprochen haben, und jemand hat so gesagt, und das ist mir hängen geblieben, weiß ich nicht warum. Der Pastor, der Redner, der war sehr weise, der hat kurz geredet. Sehr weise. Mal sehen, ob ich auch diese Weisheit heute habe. Weisheit, in Weisheit zu handeln. Kann man Weisheit testen? Kann man Weisheit messen? Wir wissen, Intelligenz kann man messen. Wir haben solche IQ-Tests und alles Mögliche. Natürlich, nicht alles ist, ja, passt. Aber Intelligenz kann man messen. Wissen kann man messen. Man macht eine Prüfung und weiß man, was derjenige weiß oder nicht weiß. Aber Weisheit, wie können wir feststellen, dass jemand weise ist? Eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten der Bibel war König Salomo. Er war noch jung und unerfahren, wie sein Vater auch gesagt hat, als er angefangen hat zu regieren. Und ganz am Anfang seiner Regierungszeit hat er eine Vision von Gott bekommen. Und Gott hat ihm gesagt, was immer du bittest, will ich dir geben. Können wir uns so etwas vorstellen? Gott kommt und sagt, hier ein Blanko-Gebet-Check für dich. Einfach draufschreiben, was du willst, ich gebe es dir. Geld, gebe ich dir. Willst du lang leben, gebe ich dir. Was immer du dir wünschst, gebe ich dir. Sofort. Und Salomo, überraschenderweise, bat um ein hörendes Herz. Ein Herz mit Ohren. Ein hörendes Herz. Seine Ausdrucksform ich bitte um Weisheit. Und Gott gab ihm diese Weisheit. Gott selbst sagte, er war überrascht, dass Salomo gar keine anderen Sachen gebetet hat. Und Salomo wurde dann im Laufe der Zeit bekannt über seine Weisheit, und er wurde vom Volk geschätzt, und sogar die Machthaber aus anderen Ländern haben ihn hochgeachtet wegen seiner Weisheit. Er hatte ganz viel Wissen eingesammelt auch und alles Mögliche. Und eine sehr markante Geschichte, die gleich nach dieser Begegnung geschrieben wird, als zwei Prostituierten zu ihm kamen. Diese zwei Frauen lebten zusammen in einem Haus, und beide wurden so gleichzeitig schwanger und bekamen ihre Kinder innerhalb so von 3 Tagen Unterschied. Und sie lebten ganz allein in diesem Haus. Kein anderer Mensch hat es mitbekommen, dass sie dieses Kind bekommen haben. Und eines Tages, als die Baby noch ganz klein waren, plötzlich merkte eine Frau, ihr Baby lag tot im Bett. Wahrscheinlich, weil sie sich auf ihm gelegt hat. Traurig. Was macht sie? Sie tauscht die Babys. Sie nimmt das tote Baby und legt an der Seite von der anderen Mutter und nimmt für sich das lebende Baby. Noch in der Nacht bemerkte die andere Frau, ihr Baby tut nichts und ist tot. Und dann am Morgen merkt sie, das Baby wurde getauscht, es ist nicht mein Baby. Mein Baby lag bei der anderen Frau. Und so ging so der Streit los, das ist mein Baby. Und die andere Frau meinte, nee, das ist mein Baby. Und es gab keine Zeugnisse. Und sie wurden dann zum König Salomo gebracht. Sie haben erzählt, das ist mein Baby und das ist mein Baby. Und König Salomo konnte auch nicht wissen, wessen Kind ist das? Und dann hat er eine Idee, eine sehr verrückte Idee. Diejenigen, die Geschichte wissen, machen so, ja, sehr verrückt. Er sagte, bring mir ein Schwert. Und die haben ihm ein Schwert gebracht und hat dann den Befehl gegeben, jetzt schneide das Baby in der Mitte. Und jede Frau bekommt die Hälfte und dann passt es. Und sofort die eine Frau hat gesagt, nein, tu das nicht. gib ihr der Frau das Baby. Und die andere Frau sagte, ja, genau so soll es sein. So, jeder bekommt einen Teil und keiner hat ein Baby zum Schluss. In dem Moment wusste der König, wer die wahre Mutter war. Und ganz Israel hörte von diesem Urteil und war beeindruckt von der Weisheit des Königs. Sie hatten große Achtung vor ihm. Weisheit, eine merkwürdige Art und Weise, um Weisheit zu zeigen. Hast du schon mal diese Erfahrung gemacht, jetzt nicht mit einem Baby, sondern dass du Dinge entschieden hast, dass du irgendeinen Rat bekommen hast und dass die Menschen zu dir gesagt haben, oh, das war sehr weise jetzt, Dankeschön. Vielleicht haben wir schon sowas erlebt, in großen Situationen oder in kleinen Situationen des Alltags. Weisheit ist auch anders als Wissen. Wissen können wir uns aneignen. So, Wissen gibt uns Informationen. Wissen ist wichtig. Aber Weisheit ist die Fähigkeit, mit all diesen Informationen klug, schlau umzugehen. Wissen ist sehr theoretisch und Weisheit geht es um die Praxis. Wissen bringt viel Information. Wissen kann uns auch über Glaubensinhalt informieren. Aber Weisheit zeigt uns, wie wir diesen Glauben in die Tat umsetzen können. Weisheit bringt nicht nur Informationen, sondern bewirkt Veränderungen. Und darum geht es in diesem ganzen Brief hier von Jakobus. Weisheit ist diese Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, ein Gespür für Dinge zu haben, Nuancen zuzuhören, zwischen den Zeilen zu lesen, zu hören, was der andere gesagt hat, ohne dass er das gesagt hat. Kluge Entscheidungen zu treffen, ein scharfes Urteilsvermögen zu haben. Und Weisheit ist sehr subjektiv. Es gibt keine Formel. Das, was ich heute funktioniert hat, funktioniert nächste Woche oder bei einer anderen Situation nicht so ganz. Es ist sehr schwierig, Weisheit zu erlernen. Es gibt keinen Kurs, es gibt kein Studium, um Weisheit zu bekommen. Es ist sehr unbegreiflich, sehr subjektiv. Es ist eine Gabe. Jakobus hat uns schon in seinem Brief herausgefordert, unserem Glauben als echt und lebendig zu zeigen, einen Weg des Glaubens in der Weisheit, in der Art und Weise, wie wir mit Problemen, Schwierigkeiten umgehen, in der Art und Weise, wie wir mit Glaubensprüfungen umgehen. Es fordert von uns Weisheit. Die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, die aus unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft kommen, wir brauchen Weisheit. Dass wir anderen Menschen großzügig helfen können, wir brauchen Weisheit. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Worten umgehen, wir brauchen Weisheit. Und er hat schon ganz am Anfang gesagt, wenn wir merken, uns fehlt was an Weisheit, sollen wir Gott darum bitten und er wird gerne geben. Gibt es so irgendeinem Blanko-Gebet-Check, wo Gott sagt, bitte das und ich gebe das. Du kannst bitten ohne Zweifel, das ist Weisheit. Denn wir brauchen Weisheit in jede Lebenslage. Wenn es uns gut geht, alles gut ist, aber ganz besonders, wenn es schlecht ist. Wenn wir durch Schicksalsschläge betroffen werden, Krankheiten, Unfälle und alles Mögliche. Wir brauchen Weisheit. Die Weisheit von oben, Jakobus 3,13, er beginnt diese Weisheit zu beschreiben und er stellt diese Frage, wer von euch ist weise und klug, der soll es durch seinen guten Lebenswandel zeigen, in weiser Bescheidenheit handeln. Wenn du einen Apfelbaum suchst, dann suchst du einen 4-8 Meter großen Baum mit so einer schönen Krone, mit vielen Zweigen und Blättern und natürlich suchst du nach Äpfel. So ist es mit der Weisheit. Suchst du jemanden, der weise ist, suchst du die Früchte, das, was, die Art und Weise, wie dieser Mensch lebt, wie er Entscheidungen trifft, wie er spricht, wie er mit anderen Menschen umgeht, da erkennen wir die Weisheit. Und Weisheit für Jakobus ist Glauben, Glaubensinhalte müssen mit unseren Taten, mit unserem Lebenswandel sich zeigen. Und ganz besonders gekennzeichnet von einer weisen Bescheidenheit. Kommt jemand und sagt, ich bin weise, dann weißt du schon sofort, ich bin da und da gut und ich bin besser dran als die anderen. Nein. Sehr oft treffen wir Brüder und Schwestern, Geschwister, Christen, die inhaltlich 100% sind. Die richtige Theologie, wenn es sie gibt. Sehr fromm und treu in ihre Gemeinden gehen, sehr gut alles wissen. Sie wirken aber in ihrer Frömmigkeit immer so überheblich. Ich bin besser als die anderen. Ich mache alles richtig, die anderen nicht. Bescheidenheit, weise Bescheidenheit, kennen sie kaum. Sie ähneln sich den Pharisäern von der Zeit Jesu. Und das ist schade. Und manchmal ertappe ich mich und wahrscheinlich du auch selbst in so einer Haltung. Weil wir haben alle so diese Tendenz, uns mit anderen zu vergleichen und zu sagen, ah, da bin ich besser. Und manchmal stimmt das. Aber dieses Stolz, die dann manchmal wächst, das ist nicht von der Weisheit von oben gekennzeichnet. Der weise Mensch ist derjenige, der die richtige Handlungsweise erkennt und danach handelt, aber er kennt seinen Platz. Und er macht sich nicht größer als die anderen, unnötigerweise. Und dann beschreibt Jakobus die Kennzeichen von menschlicher Weisheit. Vers 14, es könnte aber auch sein, dass ihr bitteren Neid und Streit sucht in eurem Herzen tragt, dann sollt ihr nicht mit eurer Weisheit prahlen und damit die Wahrheit verfälschen. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott, sie ist weltlich und menschlich und von dämonischer Natur. Denn wo Neid und Streitsucht herrschen, da gibt es Unfriede, alle Arten und bösen Taten. Für Jakobus zeigt sich die Weisheit eines Pastors zum Beispiel, nicht in der Art, wie er gut predigt, sondern in der Art, wie er da draußen mit seiner Familie umgeht, mit anderen Menschen, wie er selbst umgeht mit seinem Charakter. Als Pastor kann ich hier gute Predigten halten über Vergebung, aber wenn ich selbst dann diejenigen, die mir wehtun, nicht vergebe, dann ist es schwierig. Vielleicht kann ein Pastor klug sein in seiner Art zu reden, aber der ist nicht weise in seinem Lebenswandel. Der Glaube wird durch unsere Werke bestätigt. Die sind uns trennbar. Die Weisheit der Welt ist dann auch ganz anders als die Weisheit von oben. Die Welt sagt, weise ist derjenige, der viel Reichtum für sich einsammelt. Jesus sagt, weise ist derjenige, der großzügig gibt und seinen Reichtum für die Gerechtigkeit in Gottes Reich investiert. Die Welt sagt, du musst dich um deine Zukunft Sorgen machen. Schau mal, die Politik, die Finanzkrisen, du sollst Angst haben. Jesus sagt, schau mal, wie Gott die Kleinsten in seiner Schöpfung, wie er um sie sorgt. Sei bewusst, ihr seid wertvoller als all das. Hör auf bitte mit diesen Zukunftsängsten. Die Welt sagt, du musst dich behaupten, auf deine Ehre achten, dein Sozialstatus ist wichtig. Und du musst schauen, dass die anderen für dich arbeiten und so billig wie möglich. Und dass du immer das Sagen haben musst. Und Jesus sagt, so soll es nicht unter euch sein. Weise ist derjenige, der sich klein macht. Der Größte im Gottesreich ist derjenige, der dient, ohne etwas zurückzuerwarten. Und so, wenn wir auf diese Worte von Jesus achten, uns weniger von dem, was die Welt sagt, wenn wir mehr auf das achten, was Jesus sagt und das in die Praxis bringen, da erweisen wir uns als weise Menschen. Und dann beschreibt er die Kennzeichen der göttlichen Weisheit, der Weisheit von oben. Vers 17. Anders aber ist die Weisheit, die von Gott kommt. Sie ist erst zuerst einmal rein. Sie hat keine Hintergedanken. Sie wird nicht getrieben von falschen Motivationen, egoistischen Motivationen. Sie ist friedlich. Sie sucht den Frieden. Sie ist gütig, sucht das Beste für den anderen. Sie ist bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie weiß genau, sie besitzt nicht allein die Wahrheit. Sie weiß nicht alles und sie kann Fehler machen. Ich lasse mich auch was sagen. Sie ist voller Barmherzigkeit. Sie bringt gute Früchte hervor. Und dann, anscheinend hat er so geschrieben, und noch zwei Sachen. Sie ist unparteiisch und aufrichtig. Sie schaut nicht zu den Menschen und sagt, der kann mir noch mehr geben, ich gebe mehr Acht als die andere. Unparteiisch. Sie ist aufrichtig. Sie weiß, was sie tut und sie steht dazu. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Nach der Welt, das sind die Eigenschaften von schwachen Menschen, von naiven Menschen. Wer das genau das Gegenteil tut und das so noch schön redet, schön verkauft, ist klug und weise. Aber für Gott, das sind die Kennzeichen seiner Weisheit, das, was er in uns formen möchte. Und dann endet er diesen kleinen Abschnitt und macht schon eine Überleitung auf das, was er in Kapitel 4 beschreibt, aber Vers 18. Die Frucht aber, die aus der Gerechtigkeit hervorgeht, wird in Frieden gesät. Sie kommt denen zugute, die Frieden stiften. Was hat das hier mit Weisheit dann zu tun? Weisheit geht es immer darum, dass wir in der Gerechtigkeit Gottes leben. Und Weisheit ist sehr eng zusammen verbunden mit dem Frieden Gottes, diesem Shalom. Und immer wenn wir handeln, um Frieden zu suchen, als Friedensstifter, werden wir Gerechtigkeit ernten und noch mehr werden wir Frieden auch finden. Frieden, um Gerechtigkeit zu bekommen und dann doch Frieden. Und hier fand ich interessant, was N.T. Wright schreibt. So viele Menschen auf der ganzen Welt haben die Nase voll von der Art und Weise, wie ihr Land geführt wird, wie sich ihre Polizei verhält, wie die Weltwirtschaft funktioniert und so weiter. Und in jedem Land ist genau die gleiche Geschichte. Überall gibt es Unzufriedenheit, überall gibt es Regierungen, die das nicht richtig machen. Und oft ist diese Kritik völlig berechtigt. Und sie war auch damals in der Zeit von Jakobus so. Aber die Herausforderung für Gottes Volk besteht dann darin, die Wahrheit über all diese Sachen anzusprechen, ohne in einen ständigen Nörgeln zu verfallen und insbesondere ohne jemand zu werden, dessen Anschein von Weisheit darin besteht, ein bissiges Wort für jeden und alles zu finden. Es gibt schließlich immer eine Menge Schönheit, Liebe, Großzügigkeit und Güte in dieser Welt. Und diejenigen, die Jesus folgen, sollen aufmerksam das sehen, bestätigen und das fordern. Wie das Sprichwort sagt, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Jesus selbst hatte die Friedensstifter einen besonderen Segen zugesprochen und Jakobus greift hier diese Idee auf. Wenn man zulässt, dass sich ein eifersüchtiger Geist in Nörgelei und Verleumdung ausbreitet, schafft man nicht nur keinen Frieden, es lässt auch zu, dass sich ein Klima der Angst, Wut und Misstrauens aufbaut, in dem man Streit, Kriege und Kämpfe ausbrechen können. Diese Eigenschaften der Weisheit Gottes haben nichts mit Naivität zu tun. Sie sind sehr schwer zu erwerben, schwer zu erhalten. Sie können nur unter großen persönlichen Opfer aufrechterhalten werden. Und sie treten nur dort auf, wo man eine beständige Gewohnheit des Gebets und der Selbstdisziplin hat. Und selbst dann kann es eine Weile dauern, bis sie sich zeigt. Leider gibt es viele von uns und wir erleben immer wieder Phasen in uns selbst. Die Art und Weise, wie wir über die Probleme der Gesellschaft sprechen, die Art und Weise, wie wir über anderen schlecht reden, da ist kaum ein Hinweis von der Weisheit von oben zu sehen, zu hören. Anstatt Frieden zu stiften, wir wappnen uns mit Worten und Taten und Neid und Streit entsteht ganz schnell zwischen uns. Darauf sollen wir achten und all unsere Unzufriedenheit und Wut erstmal zu Gott bringen in Gebet und darum bitten, Vater, das ist schwierig und ich kann nicht gut damit umgehen, gib mir bitte Weisheit, um richtig darüber zu sprechen, richtig dagegen zu handeln. Das ist das eine. Und das andere ist, für dich und für mich ganz persönlich, wenn wir doch diese Schicksalsschläge erfahren, wenn der Boden unter unsere Füße gerissen werden, durch eine Krankheit, durch Leid und Schmerz, die wir erfahren, durch Altersschwäche, Unfälle, Menschen, die wir verlieren, wenn Einsamkeit auftritt, wenn wir Ungerechtigkeit erfahren im eigenen Leib, wenn geliebte Menschen sich gegen uns wenden. In solche Zeiten tendieren wir dazu, dumme Dinge zu sagen, schnell zu handeln. Wir tendieren dazu, dumme Entscheidungen zu treffen. Oder wir haben keine Kräfte mehr und wollen nur aufgeben. In solche Zeiten, wenn Gott seine Weisheit und seinen Frieden im Herzen schenkt, das macht den großen Unterschied, um den Glauben zu leben, um gute Entscheidungen zu treffen, um aus diesem Teufelskreis des Selbstmitleids nicht gefangen zu bleiben, damit ich mit Wut, mit Trauer, mit Traurigkeit besser umgehen kann. Ich brauche Weisheit und Frieden. Weisheit und Frieden. Du brauchst Weisheit und Frieden in jede Lebenslage. Und das ist das, was wir am meisten suchen sollen bei Gott. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit des Gebets haben. Und du darfst jetzt ganz persönlich in der Stille zu Gott kommen und über all die Dinge, die dich beschäftigen, für dich selbst zu nennen im Gebet jetzt vor Gott. Und wenn du merkst, da brauche ich mehr Weisheit, Vater, um in dieser Situation besser umzugehen und hier diese Entscheidung zu treffen oder mit meinem Schmerz, mit meiner Krankheit oder mit was mich kränkt, ich brauche deine Weisheit, Gott. Dann bitte zu Gott jetzt in diesem Moment. Lass uns beten und diese Zeit der Stille haben. Und wir schließen dann diese Zeit mit deinem Lied.